Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge bin ich nicht alleine, sondern ich habe eine Interviewpartnerin dabei. Das ist Elisa aus unserem Femens-Team, die als Beraterin bei uns tätig ist und uns zum Thema private Krankenversicherung aufklären wird. Wir haben ja vor 2-3 Wochen eine Podcast-Folge zum Thema private Krankenversicherung gemacht. Was steckt dahinter? Lohnt sich das in Anführungsstrichen einfach, dass man so ein bisschen einen Überblick bekommt? Und ich hatte auf Instagram den Aufruf gestartet, dass ihr mir eure Fragen stellt zum Thema PKV und wir diese Fragen in einer Podcast-Folge beantworten. Und es kam mega viel von euch rein. Das haben wir alles so ein bisschen strukturiert und gegliedert. Und deshalb wird es heute eine sehr informative Podcast-Folge. Herzlich willkommen, Elisa, und schön, dass du dabei bist.
Hallo, danke, Hava. Ja, freut mich, dass das Interesse so groß ist an der Thematik, weil es ist eine große Entscheidung, wenn man die trifft. Und dann macht es auch sehr viel Sinn, sich im Vorfeld damit zu beschäftigen. Also von daher schön, dass das Interesse groß ist und dass wir dazu auch entsprechend hier Content liefern können.
Ja, total. Ich würde mal direkt ins Thema reinstarten. Die gesetzliche Krankenversicherung hat ja dieses Jahr die Zusatzbeiträge erhöht und viele haben so das erste Mal gemerkt, wie viel man da eigentlich so einbezahlt und die Steigerung von den Zusatzbeiträgen war ja recht hoch. Also es fällt schon auf, sag ich mal, über viele Krankenkassen hinweg und dementsprechend mal an der Stelle die Frage, wer kann denn überhaupt in die private Krankenversicherung? Wer kann überhaupt eine PKV abschließen? Kurz, wir sagen immer PKV für euch, dann wisst ihr jetzt auch Bescheid, wenn wir hier sprechen. Ist das überhaupt möglich, dass wenn jetzt die gesetzliche Krankenversicherung sagt, wir erhöhen die Zusatzbeiträge, dann ist halt sagt, ciao Kakao, ich wechsle jetzt einfach mal in die private Krankenversicherung?
Es gilt für einige, sagen wir es mal so. Also es gilt tatsächlich nicht für alle. Gibt mehrere Gruppen, die in die private Krankenversicherung wechseln können. Das sind zum einen selbstständig Arbeitende, also die ein eigenes Business haben. Dann sind es Freiberuflerinnen und Freiberufler, wie zum Beispiel Steuerberaterinnen und Steuerberater, Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen, Beamtinnen und Beamte. Die haben nochmal ein bisschen Sonderstatus, werden wir auch drauf eingehen. Die sind dann beihilfeberechtigt, nennt man das Ganze. Und Angestellte oder insgesamt Angestellte, die über der sogenannten Jahresarbeitsentgeltgrenze verdienen. Auch wieder ein sehr schönes, sperriges Wort. Wir nennen das kurz die JEG, also die Abkürzung dafür. Und die liegt aktuell bei 69.300 Euro brutto. Also alle, die darüber verdienen, können sich privat krankenversichern. Obacht, für nächstes Jahr wird die relativ stark angehoben. Die wird auf 73.800 Euro brutto ansteigen. Also das heißt, wer unter dieser Grenze verdient, hat den Status versicherungspflichtig in der gesetzlichen Krankenversicherung. Der kann also nicht wechseln.
Ja, sehr gut. Interessant. Weißt du, warum das so stark ansteigt oder das ist quasi einfach eine Gegebenheit? Also für euch vielleicht die Jahresentgeltgrenze wird jedes Jahr auch neu angepasst meistens, genauso wie die Beitragsbemessungsgrenze bei der gesetzlichen Rentenversicherung, die ja auch jedes Jahr angepasst wird. Aber jetzt zu diesem Jahr ist es schon ein Dollarsprung, ne?
Ja, verhältnismäßig ist das schon ein relativ großer Schritt. Es liegt halt daran, dass wir an vielen Stellen die Kosten steigen und die gesetzliche Krankenversicherung ist jetzt nicht unbedingt ein System, was sich selbst gut finanzieren kann. Da fließen auch etliche Steuermittel rein. Ja. Und deswegen hat letzten Endes die Bundesregierung entschieden, diesen Schritt etwas größer ausfallen zu lassen. Es stößt zwar auf Gegenwind, aber das wird jedes Jahr gemacht, hier eine Anpassung, auch in der gesetzlichen Rentenversicherung. Und letzten Endes sorgt es dafür, dass die Steuermittel dann nicht ganz so enorm sein müssen. Da kommen wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen. Da habe ich noch einen Punkt zu mitgebracht. Ja, und das ist halt der Hintergrund.
Ja. Sehr spannend auf jeden Fall. Vielleicht an der Stelle auch mal, was sind denn so die Unterschiede zwischen privater Krankenversicherung und gesetzlicher Krankenversicherung? Weil das vielen nicht so bewusst ist.
Also wir haben verschiedene Aspekte, die unterschiedlich sind. Ich starte mal mit dem Aspekt der Leistungen, und zwar die gesetzliche Krankenversicherung hat gesetzlich festgelegte Leistungen. Die sind im Sozialgesetzbuch festgelegt. Und letzten Endes sollen sie eine medizinische Grundversorgung darstellen. Wir haben das sogenannte Sachleistungsprinzip. Das heißt, das, was die gesetzliche Krankenversicherung bezahlt, sind ja letzten Endes die Leistungen von Ärztinnen und Ärzten. Wenn man eben zum Arzt geht, man bezahlt es nicht selbst. Das ist dieses Sozialsystem. Und die Leistungen sollen gemäß Sozialgesetzbuch ausreichend sein. Sie sollen zweckmäßig sein. Sie sollen wirtschaftlich sein und im notwendigen Umfang sein, wo wir aber schon bei manchen Sachen sagen können, zum Beispiel Erkältungsmittel für, ja, beispielsweise Schnupfen oder Husten, das ist sicherlich auch nicht notwendig, also schon medizinisch notwendig, aber eben nicht wirtschaftlich. Das heißt, man zahlt es selbst. Also die Leistung ist wirklich nur eine Grundversorgung, kann man sagen. Sie ist immerhin da. Wir haben eines der besten medizinischen Versorgungssysteme der Welt in Deutschland. Trotzdem ist es nichts, wo man jetzt sagen kann, da wird für jeden alles übernommen. Hm. Die private Krankenversicherung dagegen ist als Alternative zur gesetzlichen Krankenversicherung zu sehen und sie hat individuell wählbare Leistungen. Das heißt, sie ist in der Regel sehr umfassend, aber sie ist von Anbieter zu Anbieter sehr verschieden insgesamt. Und man kann auch innerhalb von einem Anbieter unterschiedliche Möglichkeiten zusammenstellen. Mhm. Dann haben wir bei der privaten Krankenversicherung das sogenannte Kostenerstattungsprinzip. Das heißt, man geht da nicht hin, zeigt die Karte von der Krankenversicherung vor, die man mitunter auch bekommt. Aber das läuft nicht so wie in der gesetzlichen Krankenversicherung, dass da über die Karte abgerechnet wird, sondern wenn man zum Arzt geht, tritt man dort sozusagen als die Person auf, die eine Rechnung gestellt bekommt von der Arztpraxis, und das reicht man dann bei der Krankenversicherung, bei der privaten Versicherung ein. Das wird dann letzten Endes bezahlt über die private Krankenversicherung, wenn es denn innerhalb des eigenen Leistungskatalogs ist.
Ja.
Also alleine dieser Aspekt ist schon, ja, ein bisschen umfangreicher. Ja. Dann haben wir die Thematik, wie wird denn überhaupt der Beitrag, also das, was dort eingezahlt wird, bestimmt. Mhm. In der gesetzlichen Krankenversicherung wird das Gehalt zugrunde gelegt und dann gibt es letzten Endes einen festgelegten Beitragssatz, der von einem zur Hälfte übernommen wird und zur anderen Hälfte vom Arbeitgeber. Das heißt, das wird schon mal geteilt. Das gilt, by the way, auch für die private Krankenversicherung. Wir haben zusätzlich dann bei der gesetzlichen Krankenversicherung noch einen Zusatzbeitrag in der Regel. Der ist aktuell im Schnitt so bei 1,7%. Und ansonsten gibt's noch die private Pflege, die gesetzliche Pflegeversicherung, die Pflegepflichtversicherung. Da sind auch alle dran beteiligt. Das heißt, das wird am Gehalt festgemacht und ist ein Prozentsatz. Damit ist es letzten Endes fair. Und alle, die gesetzlich versichert sind, haben die gleichen Rechte und Pflichten. Sie werden aber auch entsprechend unabhängig von Einkommen und Beruf diese gleichen Rechte und Pflichten haben. Mhm. Bei der privaten Krankenversicherung zahlt jede und jeder einen individuellen Beitrag. Eben anhand dessen, was man vielleicht an gesundheitlicher Vorgeschichte mitbringt. Das kann zu einem anderen Beitrag führen als jemand, der komplett gesund ist. Und die Leistungen werden, je höher sie sind, umso mehr natürlich Kosten.
Und das Alter, ne? Wenn ich jünger bin, zahle ich weniger, sehr wahrscheinlich in der privaten Krankenversicherung, als wenn ich jetzt mit 50 entscheide zu wechseln.
Mitunter schon, ja, mit 50 kann es auch tatsächlich schwierig werden. Und was man auch unbedingt bedenken sollte, wenn man hier wechselt, das Thema Alterungsrückstellungen. Das heißt, dass ein Teil des Beitrages angespart wird. Gerade in jungen Jahren hat man ja nicht so viele gesundheitliche Themen. Und dann zahlt man damit unter automatisch einen höheren Beitrag in die private Krankenversicherung. Dieses Mehr wird angesammelt und dann eben sukzessive im Alter abgebaut, um den Beitrag stabiler zu halten. Mhm. Und deswegen gibt's auch zumindest eine Grenze, ab der ich mir sehr, sehr gut überlegen würde, ob ich tatsächlich noch in die private Krankenversicherung wechsle. Es ist auf jeden Fall keine Möglichkeit, oder man sollte es nicht als Möglichkeit sehen, um Geld zu sparen. Weil wer nur Geld sparen will und deswegen in die private Krankenversicherung wechselt, der muss einfach damit rechnen, dass die Beiträge steigen im Alter. Und dafür muss man letzten Endes wie fürs Alter grundsätzlich auch vorsorgen. Mhm. Deswegen, das sollte auf jeden Fall bedacht werden, wenn man sich für die private Krankenversicherung entscheidet. Und ein letzter Punkt. Wir haben bei der gesetzlichen Krankenversicherung auch diesen Solidaritätsgedanken. Es wird als Sozialversicherung bezeichnet. Einerseits haben wir im Grunde so ein bisschen Umverteilung von jung zu alt. Also die Älteren sind in der Regel kränker, deswegen werden sie die Jüngeren mitfinanziert. Von gesund zu krank haben wir ein Stück weit Umverteilung. Wir haben ein Stück weit Umverteilung von Alleinverdienern und Verdienerinnen oder besser Verdienern und Verdienerinnen zu Familien mit Kindern. Das heißt, das wird mitgetragen. Die Kinder können nämlich familienversichert, also kostenfrei in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sein. Wohingegen in der privaten Krankenversicherung jeder einen Eigenbeitrag zahlt, also auch für Kinder. Und das Konzept der privaten Krankenversicherung, können wir sagen, ist dann auch eben privatwirtschaftlich und ein Stück weit gewinnorientiert. Die gesetzliche Krankenversicherung wird mitunter auch mit Steuergeldern finanziert.
Ja, also so zusammengefasst, viele Punkte, aber einmal sind es eben die Leistungen, die sich stark unterscheiden, die man eben individuell auch wählen kann in der privaten Krankenversicherung und auch wie die Beiträge berechnet werden, das System quasi, wie ich dort einbezahle. Also einmal quasi nach dem Bruttogehalt bei der gesetzlichen Krankenversicherung einen Prozentbeitrag, je nachdem, wie viel ich verdiene, und bei der privaten Krankenversicherung auf mich individuell geschaut, wie alt bin ich, welche Vorerkrankungen habe ich etc., welchen Tarif wähle ich auch selber, was man dann schlussendlich da einbezahlt und eben all die anderen Themen, die du auch eben genannt hast. Also das, glaube ich, sind so die Hauptpunkte, die super wichtig sind. Was würdest du denn sagen, vielleicht anschließend an diese Frage? Ich weiß, es ist immer so ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich finde das auch immer eigentlich die falsche Frage, zu sagen, wann lohnt sich eine Versicherung? Ich mag diese Frage gar nicht, weil ich es immer besser finde, sich zu fragen, so ein bisschen, was wäre quasi, wenn ich dieses finanzielle Risiko selber tragen würde? Das heißt, man braucht auf jeden Fall eine Krankenversicherung in Deutschland und ob sie dann privat oder gesetzlich ist, hängt ja eher von den Leistungen ab, vermute ich. Oder was würdest du sagen, wenn du diese Frage beantworten müsstest, Elisa, ab wann lohnt sich, wie genau beurteile ich, ob das jetzt Sinn für mich macht, in die private Krankenversicherung zu wechseln?
Ja, meine Lieblingsantwort in so einer Situation ist dann, wie bei vielem, es kommt ganz drauf an. Es kommt auf die Situation an. Ich denke, man kann schon ein bisschen verallgemeinern sagen, wenn man jung, gesund ist und über dieser Grenze verdient, dürfte es sich insgesamt sehr lohnen, weil man dann auch noch lange Zeit hat, Alterungsrückstellungen zu bilden. Der Beitrag wird relativ günstig sein. Eben mit einer gesunden Person hat man da auch sehr gute Möglichkeiten, sich zu versichern. Die Versicherer fragen auf jeden Fall einen umfangreichen Fragenkatalog, wie wir es von der BU-Versicherung kennen. Also wer da schon gewisse Themen im Vorfeld mitbringt, man kann das prüfen lassen, aber die Tendenz ist dann natürlich schwieriger. Und ansonsten kann man halt sagen, wir müssen uns das genauer anschauen. Mhm. Was auch noch gilt, wenn jetzt jemand, ich sag mal so, in der Schwebe ist, ich würde mich gerne privat versichern, aber ich bin unter dieser Grenze, was kann ich sonst noch machen? Dann besteht halt auch die Möglichkeit, eine Krankenzusatzversicherung abzuschließen. Das geht auch damit. Letzten Endes investiere ich in meine Gesundheit und darin, dass es mir im Fall des Falles einfach schneller wieder gut geht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also das wäre auch noch ein Punkt. Und wir müssen auch an der Stelle, denke ich, bedenken, wann lohnt es sich. Rückblickend betrachtet können wir sagen, in der gesetzlichen Krankenkasse haben sich die Beiträge im Schnitt um circa 3,4% pro Jahr erhöht. Also es gibt immer wieder kleine Erhöhungen. Die Leistungen werden aber nicht unbedingt besser. Die werden eher gekürzt. Und man kann in der privaten Krankenversicherung im Gegenzug auch einen Tarif mit ähnlichen Leistungen wie in der gesetzlichen Krankenversicherung sozusagen fix machen und zahlt dafür mitunter einen deutlich geringeren Beitrag. Aber die Ersparnis sollte man dann halt auch für später einplanen und anlegen.
Ja, vielleicht da mal eine Anekdote, was mich immer so ärgert an der gesetzlichen Krankenversicherung, wenn man unter 30 ist und zur Gynäkologin zur Vorsorge geht, dann werden ja mittlerweile nicht mehr die Brust abgetastet, obwohl, sag ich mal, das Risiko für Brustkrebs ja sehr präsent ist bei Frauen. Also es ist ja einer der häufigsten Krebsarten, die jemand bekommen kann, und es kommt gar nicht so unhäufig vor. Und das ist auch eine Leistung, die gestrichen worden ist. In den letzten, meine ich, 6 Jahren wurde sie gestrichen, eben um Kosten einzusparen. Und ich finde zum Beispiel persönlich wird da an der falschen Stelle gespart, weil ja Vorsorge sehr viel dazu beitragen kann, dass man halt dann nicht so einen hohen Rentenkostenapparat hinten hat, aber auch natürlich für einen selbst. Ja, wenn ich das frühzeitig entdecke, ist das natürlich was ganz anderes, als wenn man dann quasi später das entdeckt und unzählige Therapien machen muss und hoffen und bangen muss. Deshalb, was die Leistungen angeht, gibt's da schon immer wieder Abstriche, und ich glaube, das merken auch viele gar nicht, weil man vielleicht von einzelnen Sachen gar nicht so betroffen ist. Klar, jetzt Frauen, 50% der Bevölkerung, die werden das schon merken in Deutschland, dass das dann gestrichen wird und dass man irgendwie dann selber gucken muss. Oder mal nachfragt, ich spüre da irgendwie einen Knoten, und dann tastet vielleicht auch jemand ab und rechnet das separat dann ab, aber man muss es schon dann proaktiv einfordern. Und so ist es, glaube ich, mit recht vielen Leistungen, wenn man auch älter ist, die wir jetzt vielleicht als gesunde junge Menschen gar nicht so mitbekommen, die dann eh privat bezahlt werden müssen bei der gesetzlichen Krankenversicherung, leider.
Ich würde mich im Zweifelsfall mal damit auseinandersetzen, ob vielleicht über die Krankenkasse oder über vielleicht eine andere Krankenkasse das als Vorsorge trotzdem getragen wird. Da gibt es schon Unterschiede. Wir haben zwar ein relativ breites Spektrum, was grundsätzlich durch dieses Sozialgesetzbuch zwar standardisiert ist, aber in Bezug auf Zusatzleistungen oder eben auch Vorsorge unterscheiden sich die Krankenkassen an einigen Stellen noch. Also das heißt, da würde ich mitunter auch mal drauf schauen. Grundsätzlich kann man auch innerhalb dieser Krankenkassenlandschaft immer wieder wechseln, wenn das gewünscht ist.
Ja. Ja, nächste Frage. Vielleicht an der Stelle hat jemand gefragt, wie unsolidarisch ist es, sich privat versichern zu lassen? Das ist ein bisschen eine philosophische Frage, würde ich sagen, oder halt eine, eigene Meinungsfrage. Aber was würdest du dazu sagen, Elisa?
Also erstmal eine sehr interessante Frage. Ich würde es allerdings ganz gerne mal rumdrehen und die Frage stellen, wie solidarisch ist denn die private Krankenversicherung? Und dann vielleicht da mal ein paar andere Aspekte aufzeigen. Und zwar können wir grundsätzlich erstmal sagen, wir hatten es ja vorhin schon, innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung wird im Grunde von jung zu alt, von Alleinverdienerinnen und Verdienern zu Familien mit Kindern im Grunde sozusagen umverteilt. Innerhalb der privaten Krankenversicherung ist man aber auch solidarisch. Das heißt, dort zahlt jede und jeder einen individuellen Beitrag. Und innerhalb der versicherten Gemeinschaft finanzieren auch ein Stück weit Gesunde mit ihren Beiträgen die Kosten der Kranken, unabhängig von den Kosten, die entstehen und wie lange sie schon versichert sind und auch unabhängig vom Alter. Und eben über diese Alterungsrückstellungen, die gebildet werden, wird auch das System insgesamt gestärkt. Aktuell in der gesetzlichen Krankenversicherung, das muss mit Steuergeldern finanziert werden. Das heißt also, da fließen jedes Jahr staatliche Zuschüsse rein. Ich habe mal recherchiert, in 2024 waren das 14,5 Milliarden.
Das ist krass.
Das heißt, es beteiligen sich auch die Privatversicherten daran. Das sind circa 9 Millionen Personen. Und man kann sagen, pro Kopf sind es circa 175 Euro pro Jahr. Das heißt also, circa 1,6 Milliarden, die werden dann von den Privatversicherten mitfinanziert, obwohl sie von den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung rein gar nicht profitieren.
Ja.
So, und ansonsten haben wir eben noch den Punkt, die Versicherten bauen eben diese Alterungsrückstellungen in der privaten Krankenversicherung auf, als Rücklage im Grunde, um die Beiträge im Alter selber finanzieren und ausgleichen zu können. Das heißt, da künftige Generationen wie Kinder und Enkelkinder werden mit Rücklagen entlastet.
Ja.
Und dann so ziemlich der letzte Punkt, oder sagen wir mal noch ein, zwei Punkte. Privatversicherte, kann man schon sagen, zahlen auch für viele medizinische Leistungen höhere Honorare und finanzieren so eben das deutsche Gesundheitswesen auch mit. Ich habe da so als Zahl mitgebracht, circa 13 Milliarden werden da ungefähr auch ein Stück weit mit umverteilt. Und diese zusätzlichen Einnahmen ermöglichen Ärzten natürlich auch entsprechend Investitionen in Forschung oder modernere Geräte und Behandlungsmethoden zu investieren. Und davon profitieren letzten Endes alle. Es gibt sogar viele Ärzte, die davor warnen, dass sie ihre Praxis nicht mehr großartig wirtschaftlich betreiben könnten, wenn es diese Mehreinnahmen durch die PKV nicht gäbe. Und ich habe auch eine Studie vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung gesehen, quer gelesen. Das ist relativ umfangreich, aber die haben sich auch mal intensiv damit befasst. Und es würde einige Schwierigkeiten bedeuten, wenn es denn eine komplette Bürgerversicherung gäbe.
Ja.
Also so solidarisch das vielleicht im ersten Moment klingt, aber es hat Gründe, warum es nicht umgesetzt wird, die auch in Bezug auf das Leistungsspektrum dann bezogen sind, weil letzten Endes ist auch die private Krankenversicherung ein Stück weit Wettbewerb oder generiert Wettbewerb gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung, gerade um diejenigen, die sich freiwillig dort in der gesetzlichen versichern. Weil wenn die Leistungen in der gesetzlichen dann nur noch ein Niveau haben und es gibt gar nichts anderes mehr, dann muss auch dieses Niveau nicht mehr gut sein.
Ja.
Genau, und so ziemlich der letzte Punkt, vielleicht mache ich mich damit nicht ganz so beliebt, aber auch das, denke ich, ist was, was man mal mit berücksichtigen kann. Wir haben circa 100 gesetzliche Krankenkassen in Deutschland, die alle ungefähr das gleiche Leistungsspektrum anbieten, weil es eben im Sozialgesetzbuch verankert ist. Abgesehen jetzt von Service, der Beitragshöhe und eben diesen Zusatzleistungen. Ich denke, man kann sagen, davon sind schon ein paar Stellen überflüssig. Was braucht es 100 Stellen, die im Grunde das Gleiche anbieten? Das heißt, Wir finanzieren da auch in der gesetzlichen Krankenversicherung das Gehalt von Vorständen, vom Sekretariat, von den Bürogebäuden, von den Dienstwagen, die es möglicherweise gibt.
Bürokratie ohne Ende.
Ja, das auch. Und ich denke, zum Abschluss, wenn man gerne solidarisch sein will, dann kann man das auch unabhängig von der Krankenversicherung und dann zum Beispiel einfach hier und da mal eine Spende an eine wohltätige Organisation zahlen.
Ja, absolut. Das sind sehr interessante Punkte auf jeden Fall. Und ich sehe das ähnlich wie du. Der Versicherungsgedanke ist auch bei der PKV auf jeden Fall gegeben und auch alles, was die PKV drumherum leistet, das sieht man vielleicht im ersten Moment nicht, weil man das so quasi denkt, aber wenn man schon tiefer reingeht, so wie Elisa das aufgezeigt hat, gibt es da schon ein paar wichtige Punkte, die zeigen, dass das Ganze eigentlich im Gesamten recht solidarisch ist und dass man sich jetzt nicht dafür rechtfertigen muss, dass man in die private Krankenversicherung wechselt. Da vielleicht Stichwort nächster Punkt oder nächste Frage, die von euch kam. Wann macht es aus deiner Sicht Sinn zu wechseln in die private Krankenversicherung? Und da kamen so ein paar Leute mit ihren individuellen Fragen, zum Beispiel schwanger in die PKV wechseln. Macht das überhaupt Sinn? Ist eine Annahme möglich? Lohnt es sich für Ärzte, wenn man später in die Berufsgenossenschaft geht? Oder verbeamtete Richterin, wenn man Kinder geplant hat. Also sehr interessante Fragen, die halt so ein bisschen in die Familienplanung gehen von unserer Community. Was würdest du sagen? Wann würdest du in die private Krankenversicherung wechseln? Und was gibt es dann quasi zu beachten in Richtung Familienplanung?
Also einmal eben möglichst jung, eben wieder Grund diese Alterungsrückstellung, also dass dann eben die Beiträge im Alter nicht so stark steigen. Man kann das sicherlich auch noch anders ausgleichen, wenn man jetzt beispielsweise ein ETF-Depot bespart und ja, aber andererseits will man damit vielleicht auch nicht unbedingt nur für die Krankenbeiträge im Alter das Geld zur Seite legen. Dann definitiv diese Jahresarbeitentgeltgrenze, die gilt, das ist gesetzlich im Grunde vorgeschrieben. Und ich würde auch sagen, wenn man da nur ganz knapp drüber ist, ist es auch eher nicht unbedingt der optimale Punkt, weil das heißt ja, dass es einen finanziell vielleicht langfristig doch ein bisschen herausfordern würde, diese Beiträge zu stemmen. Dann dieser Punkt, schwanger in die private Krankenversicherung wechseln. Grundsätzlich kann man sagen, Schwangerschaft per se wird nicht abgefragt, also das geht durchaus schon. Allerdings würden eben Vorsorgeuntersuchungen mit angegeben werden müssen. Die Größe und das Gewicht wird abgefragt und es kommt ein Stück weit darauf an, wie weit die Schwangerschaft fortgeschritten ist, aber mitunter gäbe es dann sogar einen Leistungsausschluss für diese Schwangerschaft. Damit müsste man durchaus rechnen. Ja. Es gibt teilweise eben eine Wartezeit für Schwangerschaft bzw. Geburt, weil ohne das jetzt werten zu wollen, aber es wird sicherlich jede und jeder verstehen, sowas bedeutet letzten Endes, dass es Kosten verursacht, wenn man ins Krankenhaus geht als werdende Mama und dann letzten Endes die Geburt. Dann gibt es eine Nachsorge. Und natürlich schauen da die privaten Krankenversicherer drauf. Vorteil wäre, wenn man das noch frühzeitig macht und vielleicht die Schwangerschaft gerade am Beginn ist, dass man das Kind ohne Gesundheitsfragen nachversichern kann. Innerhalb der ersten Lebensmonate geht das. Das heißt also, das Kind hat ohne Beantwortung von Gesundheitsfragen einen sehr hochwertigen Versicherungsschutz, der bis zu das Level eben des Eigenversicherungsschutz bedeuten kann. Das kann man dann auswählen. Und Kinder kosten jetzt auch nicht so viel Beitrag. Dann dieser Punkt für Ärztinnen und Ärzte. Das mit der Berufsgenossenschaft, da muss ich tatsächlich sagen, ist mir so nicht bekannt. Ich kenne das Versorgungswerk, deswegen vermute ich, das war
das. Wahrscheinlich ist das damit gemeint, ja.
Allerdings gilt das Versorgungswerk in Bezug auf Leistungen wegen Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit und bei Altersvorsorge. Aber für die Krankenversicherung ist mir daraus nichts bekannt. Das heißt, Ärztinnen und Ärzte können das durchaus prüfen. Also man kann sich das durchaus anschauen. Und dann ist hier auf jeden Fall grundsätzlich ein Wechsel normalerweise möglich. Genau. Und dann hat man noch den dritten Punkt oder die dritte Frage mit der verbeamteten Richterin. Also ich vermute, dass es darauf abzielt, zu fragen, ob das eben, wenn die Verbeamtung dann da ist, sinnvoll wäre. Weil wenn die Verbeamtung jetzt schon da ist, heißt das normalerweise, man hätte sich schon entscheiden müssen. Mit einer Verbeamtung geht ein sogenannter Beihilfeanspruch einher. Das heißt, vom Dienstherrn, sei es jetzt Staat oder Land, wird ein Zuschuss zur Krankenversicherung gewährt und dann sichert man eben den anderen Teil, der nicht davon gedeckt ist, über eine private Krankenversicherung normalerweise ab. Insgesamt ist es schon sehr sinnvoll, sich dann privat Kranken zu versichern. In diesem besonderen Fall hier tippe ich jetzt, dass die Rechtsreferendarin auch ein relativ gutes Gehalt insgesamt hat und haben wird. Und der Status der Kinder, der hängt dann davon ab, wie das andere Elternteil versichert ist, wenn man selbst eben privat krankenversichert ist als verbeamtete Richterin. Da gibt es drei Situationen. Einmal, wenn beide Elternteile verbeamtet sind, dann wird das Kind auf jeden Fall privat versichert, wenn dann auch beide privat versichert sind. Wenn das andere Elternteil in der gesetzlichen Krankenversicherung ist und der Beamtin sollt unter dieser Jahresarbeitsentgeltgrenze, dann gilt die Familienversicherung über das andere Elternteil für das Kind. Und dritter Fall, das vermute ich, wäre zumindest der Fall, wenn eben das andere Elternteil gesetzlich versichert ist. Der Beamtinnensold liegt über der Jahresarbeitsentgeltgrenze. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das Kind wird privat versichert oder freiwillig gesetzlich. Das heißt aber, für die gesetzliche Krankenversicherung fällt dann auch ein Beitrag für das Kind an.
Ja, sehr schön zusammengefasst. Also vielleicht zu dem Punkt ganz kurz, schwanger in die PKV wechseln, habe ich so verstanden, du würdest eher sagen, vielleicht die Geburt abwarten und dann sich das Thema nochmal anschauen, weil es doch ein bisschen schwierig ist, wenn man jetzt weiter fortgeschritten ist und schon bei Vorsorgeuntersuchungen war, bevor da irgendwie was ausgeschlossen wird, weil eine Geburt ist wirklich teuer. Ja, so ein Krankenhausaufenthalt etc., das sind 10.000 bis 20.000 Euro, die will man jetzt nicht irgendwie direkt aus eigener Tasche zahlen, würde ich mal sagen.
Genau, und zumal die Beiträge ja auch nicht mit dem Elterngeld unbedingt immer so leicht zu stemmen sind. Auch dafür gibt es Lösungen, da kommen wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen. Aber das sollte halt alles bedacht sein. Also wenn Kinder geplant sind, dann würde ich mir im Vorfeld darüber Gedanken machen, ob ich das machen will. Natürlich, wenn erst diese Grenze überschritten wird, ab der ich mich privat versichern kann, ist es nochmal was anderes. Aber ja, schwanger zu sein, dann schon könnte das Ganze ein bisschen etwas herausfordernder gestalten, sage ich mal.
Ja, super. Die nächste Frage, die von euch kam, die kam so oft. Ich glaube, ich habe die 10 bis 15 Mal wirklich bekommen. Stimmt es, dass die private Krankenversicherung unbezahlbar wird im Alter? Das ist wirklich ein ganz hartnäckiger Mythos. Ich kann es irgendwie verstehen, weil wenn man so ein bisschen recherchiert, sieht man immer nur die krassen Fälle, die irgendwie bei ZDF oder sonst was gezeigt werden und interviewt werden, die für die die Krankenkasse unbezahlbar ist. Irgendwelche Künstler, die dann im Alter über tausende Euro im Monat zahlen und es gar nicht mit ihrer Rente stemmen können. Und da vielleicht auch eine kurze Antwort von mir. Nein, das stimmt nicht. Es ist tatsächlich ein Mythos und das sind wirklich Ausnahmen, die dort gezeigt werden, die unter 1% betragen, also die von Privatkrankenversicherten, dass sie wirklich horrend hohe Beiträge bezahlen. Denn es gibt Mechanismen, die die private Krankenversicherung bezahlbar machen, also auch im Worst Case sozusagen, was viele nicht wissen. Vielleicht kannst du uns da abholen, Elisa.
Also wir hatten ja den Begriff jetzt schon ein paar Mal, die Alterungsrückstellungen, die werden sowieso automatisch gebildet. Und was man halt aber auch bedenken sollte, die private Krankenversicherung ist nicht als Argument Geld sparen gedacht, sondern das, was ich da einspare im Vergleich zum Beitrag für die gesetzliche Krankenversicherung, das sollte ich halt sinnvoll anlegen und dann davon Beiträge später finanzieren. Und ansonsten gibt es noch innerhalb der Krankenversicherer Möglichkeiten, den Tarif zu wechseln. Also ich kann in der Regel auch eben in einen Grundlagen- oder Basistarif, heißt es in der Regel. Es gibt sogar noch einen sogenannten Notlagentarif, der ist dann halt besonders günstig, zahlt aber wirklich auch nur nötige, wirklich sehr nötige medizinische Behandlungen. Aber dann wird der Beitrag auch günstiger sein. Also da gibt's durchaus Lösungen und man muss jetzt nicht vor diesem Schreckgespenst, die Beiträge werden später unbezahlbar sein, einfach zurückschrecken.
Ja.
Allerdings sollte man sich schon darauf einstellen, also wer sagt, das kostet im Alter nicht mehr, der lügt schlichtweg, die Beiträge steigen, man muss sich darauf einstellen und dann entsprechend Vorkehrungen treffen.
Ja, ich glaube, die Problematik ist halt immer so ein bisschen mal den Hintergrund, wenn wir nochmal so drüber nachdenken, die gesetzliche Krankenversicherung würde mit der Rente ja eigentlich günstiger wieder werden, weil ich ja deutlich weniger gesetzliche Rente rausbekomme. Unsere Rente ist ja super gering und dann zahle ich da natürlich irgendwie weniger, als wie ich im Erwerbsleben vielleicht gezahlt habe. Bei der privaten Krankenversicherung ist es ja abhängig auch, wann ich reingehe, wie viel mein Tarif zu Beginn ist, wie lange ich auch privat krankenversichert bin, weil wenn meine Altersrückstellungen sehr lang sind, zum Beispiel bin ich mit 30 oder so eingetreten in die PKV oder lass es 35 sein, dann habe ich ja wirklich 32 Jahre irgendwie Altersrückstellungen, die das Ganze gut auffangen und den Tarif eigentlich recht stabil gehalten werden kann. Da gibt es auch vom PKV-Verein einige Studien dazu, die würde ich mal in die Shownotes auch packen, könnt ihr euch gerne mal anschauen, die das Ganze analysieren. Und diese Fälle, die man im Fernsehen sieht, das sind oftmals Fälle, die sehr spät in die private Krankenversicherung eingetreten sind. Also Beispiel, wenn ich natürlich erst mit 45 eintrete, dann habe ich noch mal viel weniger Altersrückstellungen und es kann auch sein, dass diejenigen dann einen sehr krassen Premium-Tarif gewählt haben. Also sprich, wenn ich natürlich schon starte mit 40 oder 45 mit einem Premium-Tarif, der mich dann schon 1.500 Euro kostet, dann kann ich natürlich davon ausgehen, dass ich, dass dieser Premium-Tarif dann wieder ansteigt und wenn ich da nicht gewisse Vorkehrungen getroffen habe oder auch entsprechende Altersvorsorge gemacht habe, wo halt viele einfach ein bisschen zu kurz denken, hier sind wir wieder beim Stichwort Finanzplanung, dass man halt so ein bisschen auch in die Zukunft gerichtet andere Aspekte mitbeleuchtet und nicht nur immer einen Teilaspekt. Dann passieren halt genau solche Sachen, dass dann irgendwelche Künstler sagen, sie haben fast keine Rente, weil sie nicht in die gesetzliche Rente überhaupt eingezahlt haben, haben einen super teuren Tarif, weil sie den vielleicht erst recht spät abgeschlossen haben und halt einen Tarif mit Premiumleistungen gewählt haben. Sprich, wo halt alles abgedeckt ist, wo einem quasi ein goldenes Bein ersetzt werden würde. Auch da gibt's ja viele Ranges, Elisa. Also ich kann einen Hardcore-Premium-Tarif wählen, der natürlich deutlich teurer ist. Und dann kann ich aber auch einen Tarif wählen, der vielleicht meine Ansprüche erfüllt, aber sag ich mal, jetzt nicht im obersten Premium-Level ist, sondern halt wieder generell bezahlbar ist, so im Gesamten.
Richtig.
Ja, voll. Also sehr interessante Frage, aber ein Mythos. Was sollte ich denn generell beim Abschluss von einer privaten Krankenversicherung beachten? Worauf achtest du bei dir in der Beratung? Was gehst du immer mit deinen Kunden durch, Elisa?
Also natürlich ist der Preis schon ein Argument, aber er sollte definitiv nicht das einzige Argument sein. Da gilt dann auch wie bei vielem, wenn du billig kaufst, kaufst du zweimal.
Ja.
Also wenn dann schon da was finden, was eben zumindest einen gewissen Standard abdeckt. Dann schauen wir natürlich auch drauf, welche Versicherer haben wir da überhaupt mit im Boot. Gerade die Finanzstabilität der Versicherer selbst spielt hier eine entscheidende Rolle. Dann ist natürlich das Thema Gesundheit wieder sehr, sehr wesentlich. Wir machen in der Regel dann auch eine anonyme Voranfrage, wie wir es von der BU-Versicherung kennen. Und das Thema, ja, wie geht der Versicherer mit der Gesundheit um, kristallisiert sich darüber natürlich raus. Tendenziell gibt es eher Zuschläge in der privaten Krankenversicherung, denn Ausschlüsse. Das müsste man sich aber genauer anschauen. Und auf jeden Fall, was man beachten sollte, unbedingt genug Zeit einplanen. Weil das ist mitunter eine Entscheidung, die einen für den Rest des Lebens begleiten wird. Das würde ich nicht innerhalb von 2-3 Wochen oder auch nicht 2 Monaten unbedingt schon machen. Das wäre schon verhältnismäßig sehr schnell. Also es gibt sehr, sehr viele Aspekte und man kann sich natürlich auch viel selbst dazu anlesen. Ist halt auch die Frage, was hat man da für Quellen und Erfahrungswerte in Bezug auf das Service-Level zum Beispiel. Da wird sich jemand, der nicht unbedingt in der Branche unterwegs ist, nur schwer reinlesen können. Deswegen macht hier grundsätzlich eine Beratung auf jeden Fall Sinn.
Ja, genau. Wenn ihr Interesse am Thema private Krankenversicherung habt, könnt ihr auch online über unser Buchungstool einfach auf femens-finanzen.de Terminbuchung klicken, euren digitalen Termin einfach ausmachen, von überall aus in Deutschland möglich. Dann landet ihr bei Elisa oder bei anderen tollen Beraterinnen bei uns und könnt euch dazu beraten lassen. Wir arbeiten unabhängig und können uns einfach mit euch gemeinsam alle Tarife anschauen und das halt so ein bisschen gemeinsam eingrenzen, erörtern, was eben Sinn macht. Und wie Elisa gesagt hat, da macht Beratung schon sehr, sehr viel Sinn, denn die private Krankenversicherung, genauso wie die BU, macht man idealerweise einmal und wechselt nicht mehr, denn wir haben ja die Altersrückstellungen und man kann den Tarif, wenn man den wieder wechselt, meistens die Altersrückstellungen nicht mitnehmen. Das heißt, die hat man dann umsonst bei einem gebildet und dann wird halt der Tarif irgendwie teurer.
Ja, das wäre auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Vielleicht kann man sie manchmal mitnehmen, da gibt es schon hier und da Besonderheiten, aber ja, also das da hin und her zu wechseln, wer dazu rät, da würde ich mir auch zweimal überlegen, ob ich das wirklich machen will. Also ja. Da stecken meistens andere Ziele noch dahinter.
Ja. Was würdest du sagen, denn ist besonders wichtig für Frauen zu beachten, sag ich mal, entweder die Leistungen über Schwangerschaft haben wir ja schon gesprochen, was so die Annahme anbelangt, aber was würdest du sagen, ist da besonders wichtig bei der privaten Krankenversicherung, worauf würdest du da eingehen und dir das genauer anschauen?
Also auf jeden Fall auch hier und da noch Zusatzleistungen, was ist einem persönlich wichtig? Tendenz ist, dass viele Frauen tatsächlich Wert legen auf alternative Medizin. Da muss ich dann schon genauer drauf achten. Heilpraktikerinnen und Heilpraktikerleistungen sind auch recht unterschiedlich. Teilweise sind die sehr begrenzt, an anderer Stelle sind die sehr umfangreich. Dann Thema weibliche Geschlechtsorgane, das sollte schon auf jeden Fall mit drin sein, ist auch in der Regel der Fall. Gerade Vorsorge ist für alle Beteiligten letzten Endes sinnvoll. Je früher eine Thematik erkannt wird, desto besser kann da behandelt werden. Und ansonsten, ich sage immer ganz gerne, wir Frauen haben ein biologisches Schicksal, wenn wir Familie gründen wollen. Es kann die Rollenverteilung noch so gleichberechtigt sein, aber die Kinder werden auf jeden Fall von der Frau ausgetragen und zur Welt gebracht. Und da gibt es tatsächlich die Möglichkeit, in Elternzeit einen Teil der Beiträge im Grunde zu pausieren. Also einige Versicherer haben da Möglichkeiten, da würde ich auf jeden Fall darauf achten, welche Versicherer bieten da die Option und verzichten auch auf einige Monatsbeiträge. In der Regel sind das so 6 Beiträge, die man sich dann da im Grunde sparen kann und die auch finanzielle Entlastung bedeuten.
Cool. Muss man denn die Beträge dann nachzahlen in irgendeiner Form später?
Nein.
Sehr gut, schaut mal her. Also kann sich also lohnen, auch wenn man jung ist, wenn man gut verdient, wenn man die Möglichkeit hat oder eben selbstständig ist, auch wenn man Kind plant, Elternzeit etc., ist es möglich, sich privat krankenversichern zu lassen. Man hat eine Entlastung, genauso wie bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Da sind wir wieder beim Thema, wie solidarisch ist diese Versicherung? Und ich glaube, da sieht man auch wieder, dass es doch schon sehr solidarisch im Gesamten auch geregelt ist. Cool. Damit hast du meine nächste Frage quasi schon beantwortet. Die nächste Frage, die kam, wie muss das Kind versichert werden? Das haben wir auch so ein bisschen angerissen. Bei den Beamten hast du es ja schon super erklärt, welche verschiedenen Konstellationen es gibt. Vielleicht bei anderen, wenn ich angestellt bin, in der privaten Krankenversicherung bin, Kinder bekommen. Wie ist es da geregelt? Vielleicht auch bei Selbstständigen.
Grundsätzlich gilt, wenn die Mutter oder ein Elternteil mindestens privat krankenversichert ist, dann wird auch das Kind privat krankenversichert. Relativ kurze, einfache Antwort.
Ja, das heißt, ich zahle halt einfach einen separaten Beitrag dann für das Kind. In der Regel hattest du ja gesagt, die ersten 12 Monate ist das Kind meistens noch kostenfrei mitversichert. Und dann muss ich das Kind anmelden, mitbezahlen und dann zahle ich halt einen gewissen Beitrag dafür. Aber jetzt nicht so viel, wie man selber bezahlt. Also ihr braucht jetzt keine Angst davor haben, dass wenn ihr selber irgendwie 600 € oder 700 € in der privaten Krankenversicherung monatlich zahlt, egal ob vom Arbeitgeber ein Teil getragen wird oder vom man selbst alles trägt, wenn man selbstständig ist, man muss jetzt nicht für sein Kind genauso viel rechnen. Also es ist ein Bruchteil von dem, was man dann da einbezahlt. Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt, weil viele davor Angst haben.
Ja, also ich denke, so im Schnitt kann man sagen, zwischen 150 bis 250 €, ja, je nach Ausgestaltung auch.
Ja, ja. Nächste Frage, die mega häufig kommt: Stimmt es, dass ich nie wieder in die gesetzliche Krankenversicherung zurückwechseln kann? Da kam so, ich habe mal so 2 Unterfragen dazu gegliedert. Mit 55 von gesetzlich in privat noch wechseln, kann man wirklich nicht zurückwechseln? Also diese Sorgen haben auch ganz, ganz viele, denn da gab es auch ganz viele Fragen dazu. Was sagst du dazu?
Also erstmal ganz klare Antwort: Nein, es stimmt nicht, dass man nie wieder wechseln kann. In bestimmten Fällen ist es möglich. Das wäre zum einen, wenn das Brutto wieder unter der Jahresarbeitsentgeltgrenze liegt, zum Beispiel durch Teilzeit oder ein Sabbatical oder auch vielleicht ganz elegant eine betriebliche Altersvorsorge da einzusparen, weil auch das reduziert das Bruttogehalt als Entgeltumwandlung. Dann, ja, ich gehe mal kurz ein bisschen näher drauf ein, weil ich denke, das ist ein bisschen umfangreicher. Was passiert denn, wenn das Gehalt unter die Jahresarbeitsentgeltgrenze rutscht? Naja, der Arbeitgeber meldet einen dann wieder als versicherungspflichtig in der gesetzlichen Krankenversicherung. Dann auf jeden Fall fix sein in der Entscheidung, denn man hat 2 Wochen Zeit für eine Krankenversicherung, sich zu entscheiden. Wenn nicht, entscheidet der Arbeitgeber. Und wer allerdings trotz der Versicherungspflicht in der privaten Krankenversicherung bleiben möchte, sowas kann ja auch passieren, das geht. Man kann sich dann von dieser Versicherungspflicht befreien lassen. Allerdings ist das unwiderruflich und wirkt sich auch weiter aus, später aus. Wenn man einen neuen Job annimmt, bei dem man wieder versicherungspflichtig wäre, dann gibt's auch immer noch einen Ausweg, der dann da heißt, arbeitslos melden. Wenigstens 1 Monat müsste man sich arbeitslos melden. Dann, wenn das passiert, ich war privat krankenversichert, will jetzt wieder auf jeden Fall in die gesetzliche Krankenversicherung. Was passiert dann mit der PKV? Naja, man kann die entweder fristlos kündigen, was aber vielleicht nicht ganz so sinnvoll ist, sondern man kann sie auch in eine Krankenzusatzversicherung umwandeln, um eben diese Alterungsrückstellungen weiter zu nutzen. Also das geht dann natürlich auch. Es wäre sogar noch möglich, auch, soweit ich weiß, eine sogenannte Anwartschaftversicherung weiterzuführen. Also im Grunde die Rückkehr in die private Krankenversicherung sich offen zu halten. Das kann man gegebenenfalls, denke ich, einmal machen. Aber wer das mehrmals macht, da werden die Stellen auch sagen, hier, was soll denn das? Hör bitte mal auf damit. Also so ein Versicherungshopping von GKV zu PKV, das wird sicherlich nicht gerne gesehen. Da sollte man schon sich sicher sein bei seiner Entscheidung. Es kann immer mal was dazwischen kommen, aber per se so ein Hin und Her wird da sicherlich langfristig nicht geduldet. Ja. Dann dazu noch, wenn das Gehalt wieder steigt, also eben über diese Jahresarbeitsentgeltgrenze, weil ich vorher die betriebliche Altersvorsorge zum Beispiel gemacht habe, dann endet auch offiziell die Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung. Dafür ist man dann freiwillig gesetzlich krankenversichert. Das wäre also noch so ein gewisser Aspekt. Ich bin dann freiwillig, aber muss nicht zurück in die private Krankenversicherung. Und für Selbstständige wiederum ist es etwas anders zu sehen. Die müssten auf jeden Fall vom Hauptjob in ein Angestelltenverhältnis wechseln, können nebenberuflich noch selbstständig bleiben, aber hauptberuflich angestellt und dürfen dann mit der nebenberuflichen Tätigkeit nicht, doch sie dürfen über der Minijobgrenze von 538 Euro liegen. Das ist, da muss ich mich kurz korrigieren, das ist die Grenze dieser Minijob, die 538, wo sie mindestens liegen müssen, um wieder letzten Endes angestellt versichert zu sein.
Ja. Vielleicht, weißt du, ich habe mir da Gedanken gemacht, warum stellt man diese Frage? Also wenn man ja eigentlich gewechselt hat, ist man ja überzeugt, dass man in die private Krankenversicherung ist oder das sollte ja der ausschlaggebende Grund dafür sein. Ich glaube, diese Frage hängt so ein bisschen zusammen mit der Frage, ob die PKV unbezahlbar wird und man dann Angst hat, dass man auch nicht zurückwechseln kann. Und da dann vielleicht denkt nochmal zurück an das, was wir vorhin gesagt haben. Ihr habt Altersrückstellungen, ihr könnt immer in Basic-Tarif wechseln, der der gesetzlichen Krankenversicherung entspricht quasi. Also auch wenn ihr über die 55 seid und dann halt sagt, irgendwie es klappt nicht mehr finanziell oder so, man muss keine Angst davor haben. Also es ist nicht per se unmöglich, wie du sagst, dann wieder zurückzuwechseln, aber es ist auch nicht unmöglich, eine Lösung in der privaten Krankenversicherung zu finden, mit der man dann auch finanziell klarkommt, würde ich so im Gesamten sagen. Also ich glaube, diese Fragen hängen so ein bisschen miteinander zusammen.
Ja, wahrscheinlich. Und ich meine, zu wissen, es geht doch irgendwie wieder zurück, gibt natürlich da auch nochmal eine gewisse Sicherheit. Ja. Ich hätte noch einen Aspekt in Bezug auf dieses Zurückkehren und zwar in Bezug auf die Krankenversicherung, wenn man dann in Rente ist, weil auch da gilt es, was ganz Wichtiges zu beachten. Die sogenannte Krankenversicherung der Rentnerinnen und Rentner ist grundsätzlich verfügbar für alle, die entweder pflichtig sind, freiwillig versichert oder familienversichert. Allerdings kommt man da nur rein, wenn man in der zweiten Hälfte des Erwerbslebens zu mindestens 90% gesetzlich versichert war. Also das wird dann auch geprüft. Sollte ich dann in der Krankenversicherung der Rentnerinnen und Rentner sein, ohne dieses Kriterium zu erfüllen, dann kann ich da bleiben, bin aber dann freiwillig dort versichert. Und das heißt, die Beiträge, die ich dort einzahle oder die ich da zu zahlen habe, sind höher, als wenn ich dieses Kriterium eben erfülle.
Ja, also auch nochmal ein wichtiger Punkt. Cool. Zwei letzte Fragen zum Abschluss, die wir haben, die sind so ein bisschen detaillierter. Also eine Frage war, wenn ich als Angestellter mit PKV berufsunfähig werde, erhalte ich dann einen Zuschuss von der Rentenversicherung? Ich weiß, ich wusste im ersten Moment nicht so genau, was mit der Frage gemeint ist, aber vielleicht weißt du es, Elisa.
Also ich habe auch länger gegrübelt über diese Frage und mir ist nichts bekannt, dass von der Rentenversicherung dann Zuschuss gezahlt wird, wenn ich berufsunfähig wäre.
Ich glaube, es geht um die Erwerbsminderungsrente. Das hat wahrscheinlich jemand nicht verstanden. Also habe ich die Möglichkeit, wenn ich privat Krankenversicherung bin, berufsunfähig werde, immer noch eine Erwerbsminderungsrente zu bekommen?
Das kommt darauf an, ob ich weiterhin gesetzlich rentenversichert bin. Das ist also zu trennen von der privaten Krankenversicherung. Und wenn ich tatsächlich Ansprüche auf eine Erwerbsminderungsrente habe, ich müsste es tatsächlich nochmal nachlesen, aber ich meine, dass ich zur privaten Krankenversicherung dann trotzdem keinen Zuschuss erhalte. Mir ist es zumindest Stand jetzt nicht bekannt. Was bekannt ist oder was grundsätzlich gilt, Privatversicherte können einen Zuschuss der Rentenversicherung zur privaten Krankenversicherung beantragen, wenn sie dann in Rente sind. Da weiß ich, das ist tatsächlich der Fall, wenn man irgendeine Art von Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhält. Wie es jetzt ist, wenn ich vorher erwerbsgemindert bin, wenn ich es voll bin und wahrscheinlich auch nie wieder arbeiten kann, dann könnte es durchaus sein, dass das auch der Fall ist. Aber dass man jetzt bei Berufsunfähigkeit da was bekommt, wenn dann, da müssen wir genau sein bei Erwerbsminderung.
Ja. Ja, genau. Also interessanter Punkt, aber in der Rente geht's auf jeden Fall. Wenn man gesetzliche Rente bezieht, kann man einen Zuschuss von der Rentenversicherung für die PKV beantragen. Und bei Erwerbsminderung müssen wir nochmal nachschauen, können wir aber nachliefern. Ich schreibe es einfach in die Shownotes, da könnt ihr euch aber auch sonst selbst schlau machen. Allerletzte Frage nach diesem umfangreichen Q&A. Jemand hat gefragt, warum zahlt man mehr Lohnsteuer, wenn man in der privaten Krankenversicherung ist?
Ja, das ist gar nicht so schwierig zu beantworten. Also grundsätzlich reduzieren sich ja die Sozialabgaben, wenn man eben nicht mehr gesetzlich krankenversichert ist. Und das kann natürlich sein, dass es das zu versteuernde Einkommen erhöht und somit wäre die Lohnsteuer erhöht, wenn man eben die Beiträge über die private Krankenversicherung niedriger ansetzt oder wenn die niedriger sind als die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung.
Ja, das kann oftmals sein, wenn man zum Beispiel besonders jung ist und über der Jahresentgeltgrenze sonst verdient hat, hat man ja immer den Höchstsatz gezahlt für die gesetzliche Krankenversicherung, irgendwie 1.200 Euro oder so mit dem Arbeitgeber. Und wenn man dann wechselt und man hat einen Tarif, wo man nur 700 Euro zahlt, dann ist halt quasi diese Gap da, wo man dann eben ein bisschen mehr Lohnsteuer bezahlt schlussendlich. Also kommt so ein bisschen individuell drauf an, ist nicht pauschal zu bewerten. Also es kommt drauf an, wie viel man für den Tarif dann bezahlt, genau. Cool. Ja, vielen lieben Dank für deinen umfangreichen Input und deine Expertise. Ich glaube, man hat ein viel besseres Bild über die private Krankenversicherung. Und ich weiß nicht, ob du abschließend das so ein bisschen zusammenfassen möchtest. Ja, auf was man achten sollte, haben wir ja drüber gesprochen, aber auch aus deiner eigenen Perspektive quasi private Krankenversicherung, ja, nein.
Ja, also es kann schon auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Ergänzung sein, beziehungsweise eine sehr sinnvolle Alternative. Und die Gesundheit ist unser größtes oder eins unserer größten Güter im gesamten Leben. Das hat einen gewissen Wert, den erkennen wir manchmal erst, wenn sie eine Zeit lang nicht da ist. Und die abzusichern, ja, das sollte schon eine gewisse Priorität haben, denke ich. Wie man das macht, kann unterschiedliche Wege haben oder bedeuten. Ob ich jetzt mich tatsächlich privat vollversichere oder ob ich hier einen Zusatztarif habe, der mir vielleicht Zahnleistungen ergänzt oder ich habe was fürs Krankenhaus oder mir sind als gesetzlich versicherte Person dann doch Heilpraktikerleistungen wichtig. Das geht auch. Also wenn, dann schlage ich vor, mach dir Gedanken darum, was ist dir wichtig, weil nur auf die Leistung aus der gesetzlichen Krankenversicherung würde ich mich langfristig nicht verlassen. Also die Tendenz, dass das viel mehr oder besser wird, ist eher nicht gegeben.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle und nochmal der Hinweis für euch. Wir packen alle relevanten Links in die Shownotes. Teilt die Podcast-Folge gerne mit jemandem, der das unbedingt hören sollte. Und wir würden uns auch riesig freuen, wenn ihr unseren Podcast bewertet auf Apple Podcast oder auf Spotify. Wir freuen uns immer sehr über eure Sternchen und schauen uns das immer jede Woche an. Und ja, wenn ihr Interesse an PKV habt, darüber nachdenkt, freuen wir uns auch, wenn wir den einen oder anderen in der Beratung wiedersehen. Vielen Dank, Elisa. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche.